Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr bei Sturm und Wind und Regen heute gekommen seid. Gut, dass diese Gemeinde auch ein Dach hat, sonst würden wir jetzt etwas nass sein. So können wir wirklich das, was wir gerade gesungen haben, wir können auf Jesus schauen, wir können auf ihn hören und wir können das praktizieren, was er uns sagt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder gekommen seid und wir werden Fortsetzung in der Apostelgeschichte machen, wie wir das die letzten Wochen ja meistens hatten. Seit kurzem taucht ein Name auf, Saulus, ein junger Mann. Einst war er Pharisäer und hat die Gemeinde verfolgt. Und wir werden heute hören, was mit ihm weiter geschehen ist. Wir werden jetzt mal hier gleich ein Bild sehen. Und dazu werde ich dann eine Frage stellen. Mal schauen, ob die Technik das hinbekommt. Da ist es. Das Thema ist Paulus in Damaskus und Jerusalem, Apostelgeschichte 9. Aber wir sehen dort Paulus nicht, sondern wir sehen dort eine Raupe. Und man mag es nicht für möglich halten, aus dieser Raupe wird dann solch ein Schmetterling. Da gibt es die verschiedenen Stationen, wo er sich verpuppt. Und ich hatte mir die Frage gestellt, weil ich das so unwahrscheinlich finde, ob eigentlich aus einer mühselig dahinkriechenden Raupe ein wunderbarer Schmetterling werden kann. Und das sollte so ein bisschen auch zu dem heutigen Thema passen, denn die nächste Frage, die ich stellen will, kann aus einem brutalen Verfolger der Gemeinde ein Nachfolger Jesu werden? Ich glaube, die Antwort werden wir im Laufe des Tages erfahren. Saulus hatte die Gemeinde verfolgt. Im Bezug auf Stephanus taucht er das erste Mal auf, als er zugesagt hat, dass dieser gesteinigt werden sollte, weil er so vollmächtig von Jesus predigte. Und das war den Juden ein Dorn im Auge. Ich möchte aus Apostelgeschichte 9 einige wenige Wiederholungen vom letzten Sonntag machen. Und so wie unser Schöpfer es schafft, aus einer Raupe einen Schmetterling zu machen, so möchte er auch uns total verändern. Und unser Schöpfer kann das tun. Ich möchte dazu am Anfang Verse lesen aus 2. Korinther Kapitel 5, ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich dieser Jesus Christus, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Herr Jesus Christus, danke, dass das möglich ist. Danke, dass du Menschen radikal verändern kannst. So wie du aus einem Saulus einen Paulus machst, so weißt du auch uns, Herr, wie wir in diese Welt gekommen sind, wie wir auf dem breiten Weg waren, der ins Verderben führt. Aber danke, wo du uns begegnet bist, wo wir deine Stimme hören durften, wo du zu unseren Herzen gesprochen hast und wo wir dich als unseren Herrn und Retter angenommen haben, wo wir das Wunder der Neugeburt erfahren haben. Danke, dass so etwas möglich ist und rede auch heute zu unseren Herzen. Amen. Ja, aus einem Schmetterling oder aus einer Raupe wird ein Schmetterling und auch wir können ein ganz neues Leben in Jesus Christus führen. Gott bewirkt es. Er schafft Neues. Hat er es auch in dir schon bewirkt? Vielleicht fragst du ja wie. Wir haben es gerade gelesen. Es ist in der Begegnung mit Jesus Christus. Da fängt alles an. Und wir fragen uns am Anfang kurz, wie aus Saulus, dem Verfolger der Christen, ein Nachfolger ja ein Botschafter Christi wurde. Er war, wie wir letzten Sonntag ja gehört hatten, er war ein sehr religiöser Mann, ein Eifer für seine Überzeugungen, aber er war ohne Heiligen Geist. Er tat alles aus eigener Kraft und meinte damit, Gott zu dienen. So lange, bis der Herr Jesus ihm begegnete. Der machte ihm seinen fatalen Irrtum deutlich. Ja, lesen in Apostelgeschichte 9, dass der Herr Jesus dem Paulus in einer außergewöhnlichen Art und Weise begegnete. Man könnte sagen, aus heiterem Himmel umstrahlte ihn plötzlich das Licht und er hörte die Stimme des Herrn. Und er hat dann zwei ganz wichtige Fragen gestellt, zwei ganz entscheidende Fragen der Saulus. Herr, wer bist du und was willst du, dass ich tun soll? Und offensichtlich meint er diese Fragen ernst. Er stürzte zu Boden, er hörte diese Stimme, ein Licht umstrahlt ihn und dann diese Fragen, wer bist du, Herr? Hast du dir diese Frage schon gestellt? Und wenn ja, was willst du eigentlich mit meinem Leben tun? Was möchtest du aus mir machen? Ich bin doch nicht per Zufall hier, ich habe einen Auftrag. Kinder Gottes haben einen Auftrag in dieser Welt, du und ich auch. Paulus hat es erfahren. Hast auch du schon diese Fragen an Gott gerichtet? Für Paulus ging es trotz seiner dreitägigen Blindheit, ging für ihn die Sonne auf. Er wurde von seinen falschen Traditionen und Vorstellungen, von seiner religiösen Denkweise radikal korrigiert. Und das Ergebnis, er wurde wie von einer Raupe zu einem Schmetterling. Und was wir eben gesungen hatten, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Christus allein, das wurde von nun an sein Lebensmotto. Betrachten wir noch ganz kurz, bevor wir zum heutigen Text kommen, die Station seiner Wiedergeburt. In Kapitel 9, Vers 11 lesen wir, hatten wir letzten Sonntag gelesen, er betete. Das hatte der Herr dem Ananias, den er zu ihm schickte, gesagt. In Vers 17 bis 18 noch einmal ganz kurz in Apostelgeschichte 9, da heißt es, da ging Ananias hin, er hatte zunächst ja große Vorbehalte, weil er wusste, dass er eigentlich da war, dieser Saulus, um die Gemeinde zu verfolgen, sie gefangen zu nehmen. Aber dann ging er Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Auf diesem Vers will ich noch ganz kurz stehen bleiben. Er spricht ihn bereits an mit Bruder Saul. Offensichtlich ist die Bekehrung und Wiedergeburt bereits erfolgt in der Begegnung zwischen Saulus und dem Herrn. Und dann heißt es hier, ich bin gekommen, dir die Hände aufzulegen, damit du wieder sehend wirst. Er war ja drei Tage blind. Und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Meines Erachtens geht es hier nicht um die Wiedergeburt, die schon gewesen ist, sondern dass er voll Heiligen Geistes werden sollte. Wir lesen das einige Kapitel vorher, gemünzt auf die Gemeinde. Und zwar steht das in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Da heißt es von der jungen Gemeinde, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das heißt, die, die schon zur Gemeinde Jesu gehörten, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es war wunderbar in dieser ersten Gemeinde. Sie verkündigten Jesus Christus in Vollmacht. Man hat den Heiligen Geist und man soll noch damit erfüllt werden. Das hat mich erinnert, als meine Frau und ich uns mal ein neues Auto gekauft haben. Und ich weiß noch die Worte von dem Autoverkäufer, als wir dann losfahren wollten. Denken Sie, Natürlich hat das Auto einen Tank, natürlich ist dort Benzin drin, aber Sie müssen wirklich in den nächsten Kilometern eine Tankstelle anfahren, um weiteres Benzin einzutanken. Und ich denke, so ist das hier auch, wenn es heißt, eben, dass er voll Geistes werden sollte, so wie die erste Gemeinde. Das heißt, wir müssen eigentlich immer wieder auftanken. Wir bekommen mit der Wiedergeburt den Heiligen Geist. Das ist eine einmalige Sache. Und dann gibt es nicht irgendwann vielleicht mal eine zweite Erfahrung, sondern immer wieder werden wir aufgefordert, voll Heiligen Geistes zu werden. Das ist also nicht etwas Einmaliges, sondern ein Prozess, immer wieder erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, um wirklich dem Herrn Jesus wunderbar dienen zu dürfen. In Epheser 5 steht das ja auch so deutlich drin. Ich schlage das mal auf. Berauscht euch nicht mit Wein, Vers 18, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das schreibt der Apostel Paulus dann später selber an die Epheser. Er ermutigt sie, werdet voll Geistes. Kommt hinein in diesen Prozess. Und was sind die Auswirkungen? Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wenn wir voll Heiligen Geistes werden, dann hat das Auswirkungen. Unsere Umgebung wird das erleben, unsere Mitgeschwister, unsere Verwandten werden es merken. Wir sind verbunden mit dem Herrn Jesus Christus. Das sollte jeden Tag neu unser Ziel sein. Jeden Tag neu sollten wir uns dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Gebrauche uns. So wie Ananias sich hat gebrauchen lassen von Gott. Und ich sage euch, wenn wir das ernsthaft betreiben, dann gibt es keinen Tag mehr mit Langeweile. Gott möchte uns immer wieder gebrauchen. Er wird immer wieder Situationen in uns hineingeben, wo wir vielleicht ins Gespräch mit anderen kommen, wo wir hinweisen dürfen. Es gibt sicherlich auch nach wie vor Tage, die einem nicht so gefallen, aber insgesamt dürfen wir dankbar sein, wenn der Geist Gottes in uns wirkt. Und Gott gebraucht Jünger wie Ananias, wie wir hier gelesen hatten, Personen wie dich und mich, um seine Pläne auszuführen. Bist du dazu bereit? Wir kommen endlich zu unserem eigentlichen Thema, Apostelgeschichte 9, die Verse 19 bis 31. Überschrieben hatten wir das in Paulus in Damaskus und Jerusalem. Dort in Damaskus kam er zum Glauben und ich möchte mal abschnittsweise immer einige Verse lesen und ein paar Gedanken dazu äußern. Wir beginnen mit Vers 19 in Apostelgeschichte 9. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu dem obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Ich möchte einfach mal dazu eine Überschrift liefern, Jesus Christus zuerst. Ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit ist das manchmal sehr schwer, weil es so viele Ablenkungen gibt. Wir stehen morgens auf, haben vielleicht den Wunsch, jetzt erstmal das Wort Gottes zu hören. Da klingelt schon wieder das Handy. Wir sehen da schon wieder Nachrichten. Jesus zuerst. Ich glaube, das ist richtig, dass man das wirklich möchte und sich nicht ablenken lässt. Beginnen wir den Tag mit unserem Herrn. Auch er, lesen wir in der Heiligen Schrift, ist früh morgens aufgestanden, um erst einmal Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben, ins Gebet zu gehen. Und gerade vor wichtigen Entscheidungen ist das ganz, ganz wichtig. Und das war für Saulus in seinem neuen Leben auch Priorität. Zunächst hört man ja hier, dass er die Gemeinschaft dort in Damaskus mit den Jüngern pflegte. Das ist sehr wichtig. Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit Kindern Gottes, die an den Herrn Jesus glauben. Und dann aber auch in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und aus dieser Gemeinschaft heraus konnte er nicht schweigen und verkündigte sogleich, wie wir es gelesen haben, in den Synagogen, den damaligen jüdischen Kirchen, sage ich jetzt mal, Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Die Bibel ist sehr dick, aber wenn man mal überlegt, was ist vielleicht das Wichtigste, dass wir bezeugen, dass Jesus Christus, unser Herr Jesus, der Sohn Gottes ist, der in diese Welt gekommen ist, um für Sünder am Kreuz zu sterben und jedem Menschen anbietet, wer ihn annimmt, wer um Vergebung seiner Sünden bittet, dass er ein Kind Gottes werden kann. Dazu ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir Jesus immer wieder zuerst in unserem Leben zu uns reden lassen, bevor all die Dinge, die Medien und alles auf uns einprasselt, bevor wir Zeit haben, uns über Sorgen Gedanken zu machen, Jesus zuerst. Das sollte auch für uns Priorität sein. Und wie gesagt, Gemeinschaft mit den Jüngern in Damaskus, ich glaube auch das ist wichtig und alle, die ihr hier seid, bezeugt, dass es euch wichtig ist, unter das Wort Gottes zu kommen, Gemeinschaft untereinander und mit ihm zu haben. Familie Gottes, Gemeinde sollte sein wie Familie Gottes, wo man miteinander zusammenkommt, um sich gegenseitig zu ermutigen, zu erfreuen, zu korrigieren. Und er verkündigte Jesus Christus dort. Er, der später ja auch Paulus hieß, behauptete nicht nur, sondern er bewies als Apostel, dass dieser Christus der Verheißene ist. Ich finde, das ist noch eine Steigerung. Am Ende von Vers 22 heißt es, er bewies, dass dieser der Christus ist. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Aber er erfuhr ja auch, dass Jesus lebendig in seinem Herzen ist. Und es bewahrheitete sich schon hier am Anfang, dass Saulus ein auserwähltes Werkzeug Gottes war, um Heiden und Juden das Evangelium zu verkündigen, besonders auch den Heiden. Wisst ihr, wenn der Paulus gesprochen hat, da kamen Menschen zusammen und die Zuhörer wussten gleich, woran sie sind. Er predigte nämlich christozentrisch. Was könnte man darunter verstehen? Ganz einfach, dass Jesus Christus im Zentrum ist, an erster Stelle. Wie der Jesus einmal sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ist Jesus Christus dein und mein Schatz? Pastor Bruns aus Hannover prägte einmal die Aussage, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist Jesus Christus. Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wovon reden wir den ganzen Tag? Was sind unsere Lieblingsthemen? Vielleicht Familie, Beruf, Urlaub. Natürlich, das muss auch sein. Wir Menschen sind ja auf Beziehungen angewiesen, untereinander, übrigens auch mit unserem Schöpfer im Himmel. Und natürlich kommunizieren wir auch über alltägliche Dinge, die uns beschäftigen, die uns interessieren, wo wir einander austauschen, der Familie oder untereinander. Kleines Beispiel, zwei meiner Enkel gehen schon zur Schule und ihre Begeisterung gilt nicht in erster Linie, sage ich mal, den Erlebnissen dort in der Schule, sondern mehr dem Sport, speziell dem Fußball. Die könnten die ganze Zeit nur über Fußball reden. Dennoch, so sollten wir festhalten, dass im Hebräerbrief deutlich steht, das Gute darf uns nicht die Sicht für das Beste nehmen. Der Hebräerbrief macht deutlich, die Hauptsache, das Vorrangige ist immer Jesus, der Sohn Gottes. Das kann man schon in den ersten 5 Versen vom Hebräerbrief lesen. Ich schlage das mal auf. Hebräer Kapitel 1, 1 bis 5. Ihr könnt das gerne mitlesen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet. Durch wen? Natürlich durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Recht der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Er ist immer wieder der viel erhabenere. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Sogar die Jahreszeit, die ist in vor und nach Christus im Nachhinein gesetzt worden. Jesus zuerst. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt entspringt eigentlich auch daraus, und dazu lese ich mal die nächsten Verse in Apostelgeschichte 9, die Verse 23 bis 25. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt, und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Es fällt auf, dass in Vers 19 steht, er war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und hier in Vers 23 beginnt es mit den Worten, viele Tage waren vergangen. Und da habe ich entdeckt, dass wir zu diesem Text unbedingt einmal den Galaterbrief Kapitel 1 dazu nehmen müssen. Denn wir sehen ja hier, dass er aus einer gewissen Verfolgung heraus, die Saulus erlitten hat, dann aus Damaskus fliehen musste. Aber er war auch zwischenzeitlich nicht die ganze Zeit in Damaskus. Dazu lesen wir mal Galater 1, 15 bis 18. Dort im ersten Kapitel, als er an die Gemeinden in Galatien schreibt, berichtet er von seinem Zeugnis, wie Jesus ihm begegnete, wie er zum Glauben gekommen ist. Und ab Vers 15 schreibt er dann, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb bei ihm. Wir sehen hier, dass er seinen Aufenthalt also in Damaskus unterbrochen hat. Das heißt, nicht nur, wie das Thema heißt, Paulus in Damaskus und Jerusalem, sondern dass er offensichtlich nach dieser Bibelstelle zu urteilen zwischenzeitlich bereits Damaskus verließ. Und zwar viele Tage, heißt es hier, etliche Tage. Offensichtlich sind es um die 3 Jahre, mindestens 3 Jahre, war er also insgesamt unterwegs gewesen, und zwar hier in der arabischen Wüste. Vielleicht eine gewisse Auszeit, die er sich genommen hat, die er sinnvoll genutzt hat, um mit dem Herrn Jesus Christus Gemeinschaft zu verbringen. Wie ich Paulus kenne, wie er sehr später hieß, hat er sicherlich auch dort das Evangelium verkündigt. Er hatte ja den Auftrag, das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Interessant, dass er sich nicht zunächst mit Fleisch und Blut in dem Sinne zu Rate gezogen hat. Er hätte ja zu den Aposteln gehen können oder sich mit Ananias und anderen Geschwistern dort in erster Linie über das Evangelium austauschen können. Aber er hatte es ja direkt praktisch von dem Herrn Jesus bekommen. In Galater 1 heißt es ja in Vers 11, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also hier ist wirklich eine Situation, eine besondere Situation. Und er ist hier dann offensichtlich erst einmal in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hineingegangen. Er hat Zeit mit Jesus verbracht. Es ist also nicht, dass er von Damaskus direkt nach Jerusalem ging, sondern von Damaskus in die Wüste, von dort wieder zurück. Und danach dann erst, wie wir gleich lesen werden, ging es weiter nach Jerusalem. Wir sind wieder in Apostelgeschichte 9. Wie gesagt, nach einer Zeitspanne, also von mindestens 3 Jahren, ist es dann erst daran, nach Jerusalem zu gehen. Wir lesen jetzt die Verse ab Vers 26, Apostelgeschichte 9 ab Vers 26. Saulus war also wieder zurück in Damaskus. Das, was er anderen angetan hat, wurde ihm plötzlich angetan. Er sollte verfolgt, er sollte getötet werden. Und die Geschwister ließen ihn über die Stadtmauer von Damaskus hinab. Und dann heißt es auf Vers 26 bis 28, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle. Warum? Weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Saulus, einige Jahre jetzt schon gläubig, hat dem Herrn gedient, kommt nach Jerusalem. Und was ist mit den dortigen Jüngern? Sie haben starke Bedenken gegen ihn. Sie nehmen ihn nicht auf, sie wollen keine Gemeinschaft mit ihm haben. Sie wussten von seiner Vergangenheit. Aber denken wir noch einmal an die Raupe und den Schmetterling. Man kann sich radikal verändern lassen. Der Herr hatte ihn radikal verändert. Einer, Gott sei Dank einer, war anderer Meinung. Er ging auf Saulus zu. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn dann zu den Aposteln. Einer hatte sich überzeugen lassen, dass ein Mensch durch Gott verändert werden kann. Er hatte gehört, wie er zuletzt dort in Damaskus tätig war. Barnabas taucht übrigens das erste Mal in Apostelgeschichte 4 auf, Vers 36 habe ich mir hier dazu notiert. Den Vers lesen wir mal, Apostelgeschichte 4, Vers 36. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hier wird das erste Mal kurz von diesem Barnabas berichtet, eigentlich Joses, aber er bekam von den Aposteln den Beinamen Barnabas. Und in meiner Bibel steht drin, das heißt übersetzt, Sohn des Trostes. Und das praktiziert er hier an Saulus. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das mit uns aus? Lehnen wir lieber grundsätzlich erstmal Menschen ab, die wir nicht kennen, oder sind wir bereit, sie aufzunehmen? Gehören wir zu den Menschen, die lieber Abstand zu Fremden haben? Vielleicht hat man von ihm das ein oder andere Böse gehört und bewegt sich lieber nur in seinem Freundeskreis? So etwas gibt es auch unter Christen. Ist es dem Herrn Jesus nicht ähnlich ergangen? Im Johannesevangelium heißt es im ersten Kapitel, er kam in das Seine und die Seinen rollten einen roten Teppich aus. Nein, wie heißt es? Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott sei Dank geht der Satz weiter, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Vielleicht sollten wir auch mehr in diese Haltung hineinkommen, auch diejenigen, die uns vielleicht auch nicht auf den ersten Blick so sympathisch sind, die vielleicht auch ganz anders sind wie wir, dass wir ein offenes Herz für sie haben, dass wir ihnen eine Chance geben, sich einzugliedern. Auch und gerade wir hier in der Gemeinde Arche, dass wir diejenigen, die wir nicht kennen, freundlich begrüßen, mit hineinnehmen in unsere Runde und uns einander vorstellen. Schön, wenn es in unserer Gemeinde mehr von diesen Barnabassen, Sohn des Trostes, Tochter des Trostes, geben würde. Ist es nicht gut, dass wir einander haben und wenn sich der Kreis in unserer Gemeinde niemals schließt? Barnabas nahm ihn auf und er führte ihn zu den Aposteln. Das war ein wichtiger Dienst. Wir merken immer wieder, dass vereinzelte Ananias, Barnabas, wie Gott diese Menschen gebrauchte, auch gerade in Bezug hier auf dieses auserwählte Werkzeug, auf diesen Saulus. Und so passierte es, als Barnabas ihn dann einführte, auch zu den anderen Aposteln, dass er dort bei ihnen ein- und ausging und dass er nun freimütig auch dort in Jerusalem den Namen des Herrn verkündigen durfte. Aber es blieb nicht so. Irgendwann steht ja immer der Arge hinten und versucht, diese Harmonie zu stören. Wir lesen mal die Verse 29 bis 30, nähern uns damit schon etwa der Zielgeraden für heute. Wir lesen hier, er, also Saulus, redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Die Lage spitzte sich auch hier wieder zu. Saulus hat schon früh erfahren, ob in Damaskus, ob hier, dass auch viele gegen ihn sind, so wie er einst gegenüber Stephanus und den Jüngern zunächst war, als er noch im alten Leben lebte. Und die Jünger hatten es als Vorsichtsmaßnahme ersehen, ihn lieber erst einmal zu entfernen, in eine weitere Gegend zu schicken, Caesarea, Tarsus. Und die Hellenisten, mit denen er hier insbesondere stritt, die tauchten ja schon einmal auf, als es darum ging, dass die Witwen der Hellenisten offensichtlich in Apostelgeschichte 6 übersehen worden sind. Und es war wohl auch die Gruppe speziell, also die Juden, die nicht an den Herrn Jesus Christus gläubig waren dann, dass sie den Stephanus dort steinigten. Und nun waren sie mit Saulus hier im Gange. Sie wollten ihn umbringen. Das waren Juden mit griechischer Kultur. Und die Jünger haben es lieber gesehen, damit wieder Frieden einkehrt, dass er jetzt wieder in andere Gebiete gezogen ist, nach Caesarea, Tarsus, wo er dann lange Zeit geblieben ist, der Apostel Paulus, um auch dort zu wirken. Ja, die Frage, wir lesen hier von Stritten, sie stritten miteinander, liebst du Streit oder liebst du Frieden? Ich glaube, die Frage ist leicht zu beantworten. Wie ich euch kenne, werdet ihr alle sagen, natürlich den Frieden. In Römer 12 lesen wir in den Versen 17 und 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ich glaube, gerade für uns Kinder Gottes, für uns Christen, ist das ein Wort, wonach wir handeln sollten. Vielleicht nehmen wir uns manchmal immer noch zu wichtig und versuchen mit aller Gewalt Recht zu behalten. Wenn über uns etwas Schlechtes gesagt wird, Vielleicht sollte man nur überlegen, ist was dran an der Sache und das gar nicht erstmal so persönlich nehmen. Ich hörte mal, wie ein Prediger sagte, wir brauchen alle ein viel, viel dickeres Fell, dass wir nicht so schnell entrüstet sind und ein Widerwort haben. Was haben Sie dem Herrn Jesus alles angetan? Selbst am Kreuz sagt er noch, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sollten wir nicht auch mehr und mehr in diese Gesinnung hineinkommen und nicht den Streit, sondern lieber den Frieden suchen? Fragen wir uns und bedenken das einmal, verursachen wir öfters Probleme oder sind wir Problemlöser? Wo würde ich mich einstufen? Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist, und soweit es an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Es ist nicht immer möglich, natürlich. Aber aus unserer Sicht sollten wir es auf jeden Fall anstreben. Vielleicht jetzt, bevor ich den letzten Vers, den Vers 31 noch vorlese, noch einmal ganz kurze Zusammenfassung. Denken wir an die erste Folie. Ähnelst du einer Raupe oder bist du schon ein Schmetterling? Ich bin überzeugt, wenn man erstmal ein Schmetterling ist, wenn man nicht mehr mühselig auf den Boden kriecht, sondern ab in die himmlischen Höhen, man will nie wieder zurück. Und das Schöne ist, Gott kann es verändern. Versuche es nicht mit Meditation, mit allen fernöstlichen Mitteln. Nein, wir müssen Begegnung mit dem Herrn Jesus haben, wie es Saulus hatte, und ihn, unsere Schuld und Sünde bekennen. Gott, der Allmächtige, er kann und will uns verändern. Er will uns verändern in das Ebenbild Jesu. Ich glaube, eine höhere Berufung gibt es gar nicht. Und dazu ist es wichtig, wo wir unsere Prioritäten setzen. Zuerst das Handy oder die Bibel? Christus zuerst. Saulus sagte später, Christus ist mein Leben. Was ist dein Leben? Ist Jesus eine Nebenfigur oder ist er die Hauptfigur in deinem Leben? Wenn er dir etwas bedeutet, verbringst du viel Zeit mit ihm. Durch das Lesen des Wortes Gottes, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes und dass wir über ihn sprechen, über seine wunderbaren Taten, dass er uns erlöst hat und dass er uns befähigt, Botschafter an seiner Stadt zu sein. Sind wir bereit, wie Barnabas, auf andere hinzuzugehen? Alle Menschen brauchen Jesus. Alle Menschen sind verloren ohne ihn. Ist dir das egal oder gehst du auf Menschen zu, um sie auf die frohe Botschaft aufmerksam zu machen? Und letztendlich strebst du nach Streit oder nach Frieden? Ist dir deine eigene Meinung so wichtig? Natürlich, wenn sie biblisch begründet ist, können wir nicht sagen, na gut, wir können stattdessen auch Buddha oder Allah nehmen. Das ist klar. In entscheidenden Dingen müssen wir klar an der Wahrheit bleiben und diese in Liebe weitergeben. Aber ob wir nun Gummibärchen und Lakritz essen dürfen oder nicht, das ist nebensächlich. Da dürfen wir nie Streit drüber entfachen. Abschließend möchte ich mit dem Vers 31 und dann noch einmal beten. Sie haben dafür gesorgt, dass der Friede wiederhergestellt wurde in Jerusalem. Sie schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich auch euch und mir. Amen.